Liebe Gemeinde, liebe Freunde, die Predigt hat heute Morgen zwei Teile. Was da steht, warum es steht. Zuerst schauen wir uns ein bisschen genauer an, was im Katechismus steht, um danach zu sehen, worum es geht, nämlich um unseren Umgang mit dem Abendmahl. Gut. Zuerst, was gibt es hier im 29. Sonntag? Es geht ums Heiligabendmahl. Ist schon besprochen im Sonntag 28. Sogar ziemlich ausführlich. Das sind lange Antworten. Wenn wir das früher memorisieren mussten für den Unterricht in der Kirche, das war schwitzen. Das waren lange Zeilen, aber die haben sie dann noch im Kopf, hoffe ich. Aber nach 28, waarom wieder een extra zondag dabei? Is übrigens eine Frage, die mir hier öfters gesteld wird. Waarom benutzt ihr da in der Kirche so viele Wörter? Waarom is het manchmal so kompliziert? Waarom diskutieren die Protestanten so viel? Die Antwort is, dat liegt nicht am Evangelium. Das Evangelium is überhaupt nicht kompliziert. Und es braucht auch nicht viele Worte. Nein, es liegt an uns selbst. Es liegt an uns als Zuhörer. Sehr oft hören wir Menschen nicht gut genug zu. Und absichtlich oder nicht, wir stellen das Evangelium dann falsch dar. Außerdem wird das Evangelium von vielen gar nicht geliebt. Die Menschen beginnen es zu verdrehen, oder sie fügen hier und dort etwas hinzu. Und manche stellen es sogar auf den Kopf. Nein, wir bekennen unseren christlichen Glauben nicht im Paradies, sondern inmitten von Missverständnissen und Irrtümern. Und das erfordert oft ein bisschen mehr Nachdenken und auch mehr Worte. Je bedrohlicher der Feind, desto höher die Stadtmauer. Je aktiver der Irrtum, und das Missverständnis, desto mehr Aufklärung brauchen wir. Und genau das spielt auch beim Abendmahl eine Rolle. Würden sich alle an Sonntag 28 halten, wäre Sonntag 29 überflüssig. Aber im Laufe der Kirchengeschichte kam die Idee auf, dass Brot und Wein beim Abendmahl verwandeln würden in das Fleisch und Blut Jesu. Und die Menschen, für die der Katechismus im 16. Jahrhundert geschrieben wurde, sie waren mit diesem Gedanken aufgewachsen. Alle. Ihre Eltern wussten es nicht besser. Sie hörten, war natürlich alles Lateinisch damals, sie hörten der Priester in der Messe sagen, hoc est corpus Pontio Pilato passus est. Hocus pocus Pilatus pas. Das hörte sich an wie Säuberei, was da passierte da, ganz vorne in der Kirche. Und dann vereinfachten sie die Formel und sagten, ja, in der Messe verwandeln sich Brot und Wein einfach in Fleisch und Blut. Jeden Sonntag hätten sie das gehört. Und natürlich, so etwas nimmt man mit, auch nach der Reformation. Aber dann musste man sich ganz bewusst fragen, was das eine gute Gedanke? Oder haben wir hier mit Wildwuchs zu tun? Die Frage 78 kommt also nicht van ungefähr, wenn die fragt, werden Brot und Wein dann in Christi eigenen Leib und Blut verwandelt? De eerste Teil der Antwort lässt uns diese Frage von dem anschauen, was wir schon über das andere Sakrament wissen, die Taufe. Schau mal, die Antwort lautet, nein, beim Abendmahl ist es dasselbe, genau dasselbe, wie bei der Taufe. In der Taufe wird das Wasser nicht in das Blut Christi verwandelt. Und die Taufe ist auch nicht die Abwaschung der Sünden selbst, sondern nur ein von Gott gegebenes Zeichen und eine Garantie dafür. Stimmt, oder? Bei der Taufe glaubt doch niemand, dass das Wasser in Blut verwandelt wird. Wie sind die Christen dann später dazu gekommen, so etwas mit dem Brot zu denken? Liegt es vielleicht daran, dass die Bibel das Brot tatsächlich das Leib nennt? Die Bibel sagt nirgends, dass Taufwasser Blut sei oder werden würde. Aber Jesus hatte nicht gesagt beim Brot, nehmt und esst, das ist mein Leib. Hoc est corpus. Steht das nicht im Widerspruch zu dem einfachen Vergleich mit der Taufe? Die brauchen also noch eine Ergänzung. Und die gibt es in Antwort 78. Und die lautet wie folgt. Auch das Brot wird beim Abendmahl nicht in den eigenen Leib Christi verwandelt. Auch wenn es in den Worten, die beim Abendmahl gebraucht werden, Leib Christi genannt wird. Das ist also eine, wie sagen wir das, eine bildhafte Redeweise, wenn Jezus das Brot zijn Leib nennt. Als er in de nacht, in der er verraten werd, das Brot nahm, sprach het zwar von diesem Brot als von seinem Leib, aber es war damals für jeder klar, dass der Brotkuchen und sein Leib verschieden waren. Da war sein Leib, da war die Brotkuchen, oder? Also er konnte nicht meinen, dass das Brot sein Leib sein würde. Schließlich wurde das Brot nicht gebunden und gekreuzigt, sondern nur genommen und gegessen. Der Leib aber nicht gegessen, sondern den Feinden ausgeliefert. Na klar, Jesus sprach im übertragenden Sinn. Das Stück Brot wurde zum Unterpfand und Zeichen für seinen Leib. Die Verheißung, dass er für die Seinen stirbt, war, sag mal, an das Brot gebunden. In der Folge mussten die Jünger lernen, nur der leibliche Tod Jesu, schrecklich eigentlich, hè? Nur die leibliche Tod von unserem lieben Herr, kann unsere Rettung sein. Aber ich habe mich gedacht, wenn man schon seit Generationen vom Priester gelernt hat, dass die Worte das ist mein Leib bedeuten, dass das Brot zu Fleisch wird, dann wird es ziemlich schwierig, diese Gedanken loszuwerden. Hè? Darum wird das im Katechismus in Frage und Antwort 79 noch ein bisschen ausführlicher dargelegt. Man hört sozusagen, ich denke mir konkret diese Leute in, hè? Die Vater, die Mutter, die Kinder, die Großeltern. Man hört sozusagen die verwonderde vragen van mensen die immer anders geleerd hebben. Waarom dan? Waarom neemt Christus dat brood zijn lijf en den kelch zijn bloed? Oder den neuen bond in zijn bloed? En waarom spreekt Paulus van de gemeenschap met dem lijf en bloed Jezus Christi? Die römisch-katholische leer waren immer nog vast verankerd, compleet met zogenaamde bewijsteksten. Was soll man davon halten? Und mit Antwort 79 wird dann ausführlicher erklärt, was bereits in 78 kurz dargelegt war. Wenn Brot und Wein Zeichen und Unterpfand sind, dann ist das nicht nichts. Das hat eine große Bedeutung, wenn auch eine andere, als die Kirche bis dahin zu lehren pflegte. Hört nur die Erklärung in Antwort 79. Christus sagt dies nicht ohne dringenden Grund, denn er will uns damit lehren, dass so wie Brot und Wein unser zeitliches Leben erhalten, so sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank sind, durch die unsere Seelen zum ewigen Leben genährt werden. Vor allem aber will er uns durch diese sichtbare Zeichen und Unterpfänder versichern, erstens, dass wir durch das Wirken des Heiligen Geistes, das muss man behalten, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir durch das Wirken des Heiligen Geistes ebenso wahrhaftig an seinem wahren Leib und Blut Anteil bekommen, wie wir diese heilige Zeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen. Und zweitens, dass all sein Leiden und Gehorsam so gewiss unser Anteil sind, als hätten wir selbst alles für unsere Sünden erlitten, als hätten wir selbst unsere Schuld bei Gott bezahlt. So stark. Brot und Kelch zeigen die Fülle vom Leiden und Sterben Christi. Indem ich mit vollem Vertrauen von den Zeichen und Siegeln esse und trinke, mache ich mir den Reichtum seines Werkes, durch den Heiligen Geist zu eigen. Er gibt mir das alles unter Zeichen und Siegel. Naja, man könnte jetzt sagen, genug. Genug zu den Irrtum, der sich in die Kirche eingeschlichen hat, der sogenannten Transsubstantiation. Vielleicht kennt ihr das schreckliche Wort, Transsubstantiation. Transsubstantiation. Oder Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut. Und ja, in der ersten Ausgabe des Katechismus waren es auch genug. Es ist interessant, nach Antwort 79 kam dann die Frage, die jetzt Nummer 81 hat. Für wen ist das Abendmahl eingesetzt? Für wen? Aber surprise, surprise, heute finden wir in Sonntag 30 eine weitere Frage über den Unterschied zwischen Abendmahl und Messen. Und diese Fragen worden erst in de dritte Auflage des Katechismus hinzugefügt. Waarom? Was denkst du? Waarom? Het is ganz einfach. Weil dan die Entscheidungen des Konzils von Trient bekannt worden. Ein römisch-katholisches Konzil, in denen Luthers Lehren verurteilt worden. Mann, oh Mann, das war eine Nachricht. Das bedeutet auf einmal, dass dieser Sonntag 29 von einem Kirchenkonzil zu einer verfluchten Lehre erklärt wurde. Wenn man das liest, diese Kanon von Trent, verflucht ist widerlehrt, verflucht ist widerlehrt, verflucht ist widerlehrt. Niemals widerrufen. Also, wir wissen, wo wir stehen. Verflucht. Und ihr könnt euch vorstellen, da wurden die Menschen wieder ein bisschen unsicher. Al deze bischöfen en prelaten veroordelen daar. Was wie glauben? Hebben we die leren onze grootelten niet zo vroeg afgegeven? En zo beeilte man zich in Heidelberg om den catechismus nog een vraag en antwoord heen toe te voegen. Goed. Past zwar niet zo ganz in die structuur, is aber een actueles nachwoord. Zu den Sonntagen 8 und 29, ein aktuelles Nachwort. Lesen wir es einfach einmal durch. Antwort 80. Das Abendmahl versichert uns, erstens, dass wir durch das einmalige Opfer Jesu Christi, das er selbst einmal am Kreuz vollbracht hat, die völlige Vergebung aller unserer Sünden haben. Zweitens, dass wir durch den Heiligen Geist Christus werden eingeleibt, der jetzt mit seinem wahren Leib nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel zu Rechten Gottes seines Vaters ist und dort von uns will angebetet werden. Scheint ein bisschen mehr vom Gleichen zu sein, oder? Aber wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, hast du zwei Punkte gehört, die neu sind. Nämlich erstens die Betonung darauf, dass Christus selbst sein Opfer einmal vollbracht hat. Das ist die wunderbare Nachricht von Hebräer 10. Einmal, einmal, einmal. Jedes Mal wird es erwähnt. Einmal hat er es vollbracht. Und zweitens, dieser Hinweis auf die Anbetung Christi, wo? Im Himmel. Im Himmel. Und das hat seinen Grund. Hört nur die Deutung der Messe an. Aber die Messe lehrt erstens, dass die Lebenden und die Toten nur durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden haben, wenn Christus noch täglich von den Priestern in der Messe für sie geopfert wird. Täglich. Nicht einmalig. Zweitens, dass Christus leiblich unter der Gestalt von Brot und Wein gegenwärtig ist und deshalb auch in dieser Gestalt soll angebetet werden. Die Messe ist also im Grunde nichts anderes als eine Leugnung des einzigen Opfers und Leidens Jesu Christi und ein verfluchter Götzendienst. Manchmal sind wir ein bisschen zögerig, als wir denken an einen verfluchter Abgöttendienst. Aber wo war es angefangen? Verflucht, verflucht, verflucht. Was Luther lehrte. Also, dan had men gezegd, also, wenn man dann doch das Wort gebrauchen will, geflucht, sagt dann auch mal, was ist Abgötterei? Das ist von Gott verflucht. Gut, können wir darüber diskutieren natürlich. Aber zwei wichtige Punkte tauchen hier auf. Erstens, dass der Priester irgendwie das Opfer wiederholen würde. Und zweitens, dass Brot und Wein sich so in das Fleisch und Blut Christi verwandeln, dass man seinen Heiland hier auf Erden in Brot und Wein anbeten kann. Ich habe mich in den Niederlanden eigentlich nicht eine Vorstellung von machen können. Aber das habe ich hier schon erlebt. Als bei der Fronleichnamsprozession in Kematen der Priester mit der Hostie in den Händen durch das Dorf ging und einige Leute knieten oder sich andachtig verneigten. Anbeten. Siehst du? Diese Punkte machen eindeutig klar, dass die Messe eigentlich zu einer Form von Abgötterei führt. Israel durfte keine Bilder anbeten. Und wir dürfen Brot und Wein nicht anbeten. Auch nicht, wenn ein Priester sagt, hier ist dein Gott. Schau mal. Ich zeige es im ganzen Dorf. Ehrlicherweise muss ich hier sagen, dass unser Katechismus vielleicht ein bisschen zu pauschal formuliert, wenn er sagt, dass nach römisch-katholischer Auffassung das Opfer vom Priester wiederholt wird. Heuer, die Leute haben auch nachgedacht im Vatikan, heuer werden viele Katholiken sagen, dass das einmalige Opfer nur vorgestellt oder vergegenwärtigt wird. Aber auch dann gilt, dass das immer nur durch den dazu geweihten Priester geschehen kann. Der priesterliche Segen macht das Opfer in der Gemeinde gegenwärtig. Erst dann wird es zum Sakrament. Und der dazu nötige Priester wird vom Bischof geweiht. Und der vom Kardinal. Und dieser vom Papst. Kurzum, ohne Papst keine legitime Opferfeier. Und in der Zeit der Reformation war das auch ein zentraler Punkt, dass das Sakrament in die päpstliche Hierarchie eingebettet und für diese zum Dreh- und Angelpunkt wird. Nicht umsonst redet die Frage von der päpstlichen Messe. Gut, das haben wir jetzt gelesen in Sonntag 29 und im Nachwort von Antwort 80. Das ist, was im Katechismus steht. Immer noch nützlich, wenn die römisch-katholische Mitbürger und Freunde begegnen. Uns zeigt es den Weg zu der Feier des heiligen Abendmahls. Sei glücklich, meine Lieben, mit dem Sakrament des Abendmahls, das du direkt von Christus empfangen hast. Lasst keinen Priester oder Papst dazwischen funken. Begnügne dich mit Brot und Wein als Zeichen und Siegel des Opfers für unsere Sünden. Danke dafür deinem Erlöser im Himmel. Und lasst euch nicht dazu bewegen, mehr zu wollen als Brot und Wein, Zeichen und Siegel. Ich schlage vor, dass wir das jetzt auch im Lied bekennen. Lied 170, O du Lamm Gottes. Die Worte, meine Lieben, haben wir jetzt gehört. Aber hinter den Worten liegt eine Wirklichkeit. Hinter diesen vielen Worten übers Abendmahl steht die Wirklichkeit unserer Feier diesen Morgen. Das ist, worum es hier geht. Und weißt du, diese Wirklichkeit ist persönlich, ist intim. Wir empfangen die Gemeinschaft mit dem wahren Leib und Blut unseres Herrn. Aber wie kann ich das erfahren? Es passiert also nicht, weil das Brot im Inneren anders wird. Ich selbst muss innerlich anders werden. Aber wie kom ik dan in contact met mijn erlöser? Wie begegnet er mir im Mahl? Als Jesus das Mahl einsetzte, war er selbst leiblich anwesend. Johannes konnte sich mit einer intimen Frage zu ihm hinüberbeugen. Die Jünger konnten mit ihm reden. Sie spürten seine Gegenwart. Aber das ist heute anders. Unser Heiland, er ist jetzt im Himmel. Wir haben angefangen, Kirchen mit Türmen zu bauen. Warum? Die zeigen nach oben. Doch wir wollen das Mahl mit ihm feiern. Und er mit uns. Auch mit dir. Aber, ja, wie überbrücken wir die Distanz? Wie wird es zu einer Mahlzeit, die sich nicht anfühlt wie eine Feier mit einem leeren Stuhl? Darum geht es hier. Und eigentlich hochinteressant. Diese Fragen sind in unserer Zeit auf eine andere Weise wieder aktuell. Wir meinen, wir können heute alle Entfernungen überbrücken. Mit Skype und Facebook, mit Fernsehen und Internet kommen wir jedermann na. Wir sehen Astronauten im Weltraum und reden mit ihnen. Enkelkinder, die ein Praktikum in Argentinien absolvieren, sehen ihre Eltern direkt auf dem Bildschirm und lachen und weinen mit ihnen. Österreich, Argentinien. Fern. Na. Wir denken, wir können auf alles zugreifen. Aber natürlich ist das nicht wirklich so. Die Zugänglichkeit hat zugenommen, aber nur hinter Glas. Wir können die anderen nicht berühren, sondern nur das Glasfenster vom Handy. Ich sehe das manchmal Leute machen. Das ändert daran nichts, dass wir uns heute noch weniger einen Kontakt ohne direktes Sehen und Hören vorstellen können. Wir moderne Menschen. Das wird schwierig, oder? Und so spüren viele nichts mehr bei einer Kirche, in der er nichts zu sehen gibt. Eine Kirche, in der man sein iPhone ausschalten kann, weil man sowieso keinen Draht zum Himmel hat. Auch in unserer Kirche gibt es heute nichts zu sehen, außer Brot und Wein. Aber es wird was damit gesagt. Wir lieben Jesus, ohne ihn zu sehen. Aber wir bekommen etwas zu hören. Wir hören von Paulus, der Herr ist nahe. Wir hören, wie Jesus selbst vor seiner Himmelfahrt sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Aber, ja, das hört sich schön an, aber wie erlebst du diese verheißene Nähe jetzt in den Zeichen des Abendmahls? Wie spürst du dort, dass dir zwar nicht gesehen wird, aber dennoch bei uns ist? Wie berührst du ihn? Das ist ein Geheimnis, nicht in Worte zu fassen. Es ist das Geheimnis vom Heiligen Geist. Er, der unsichtbare Gott, verbindet uns auf seine eigene einzigartige Weise mit Christus und allen seinen Gaben. Er betet mit Gott für uns, unhörbar, aber real. Und er wirkt in uns in Gottes Namen, unsichtbar, aber real. Meine Lieben, es ist das Wirken vom Geist, durch das Jesus sich uns nähert, durch die er uns nicht als Weisen am Tisch in dieser Zeit sitzen lässt. Hier empfängst du Brot und Wein von jemand, den du nicht sehen und nicht mit Tasten oder ein Touchscreen anrufen kann. Und doch gibt es eine direkte Verbindung. Unsichtbar. Spürbar. Der Herr ist nahe. Es gibt keine Glaswand zwischen uns und dem Himmel. In Abendmahl nehmen wir direkt teil an seinem wahren Leib und Blut. Als verherrlichter Mensch von Fleisch und Blut ist er mit uns verbunden. ohne Zwischenpersonen. Zo bilden brood en wijn die geheimnisvolle verbinding met ogen, met Christus, der door van ons wil aangebeten worden. We essen en drinken. En weißt du was? Er is bij ons. Er is hier. Maar nog weer die vraag. Vult het zich ook zo aan? Vielleicht is die realiteit der avondmaalsfeier niet zo eindrucksvoll. Wenn du hier, wenn du ganz ehrlich bist, sagst du vielleicht auch manchmal, eigentlich habe ich nichts gefühlt beim Abendmahl, oder? Es funktioniert also nicht automatisch. Nicht Brot und Wein verändern sich, um Kontakt zu bekommen, sondern ich muss selbst verändern, um Kontakt zu bekommen. Und weißt du was? Zo waren ze immer. Immer. Es gab eine Zeit in Israel, als Jesus auf der Erde war, nota bene, er war auf der Erde, leiblich. Aber er war oft von Menschen umgeben. Stel dir das vor. Sie konnten sich zu ihm drängen, ihn berühren. Aber diese Menschenmenge macht ihn auch unerreichbar. Man konnte nicht richtig an ihn herankommen. Zo kwam een vrouw zu Jezus. Ze litt seit 12 jaren aan bloedingen en was völlig geschwächt. Ze suchte contact. Maar Jezus was voor ze totaal unerreichbar. Niet wegen der Entfernung, sondern wegen der dicht gedrängten Menschenmenge, die die Entfernung hervorrief. Nur zijn Gewand kan ze met ihren ausgestrekten Arm zwischen den Menschen een bisschen nog berühren. Een bisschen. Sie ist ein bisschen wie wir. Wir können nur Brot und Wein berühren. Näher kommt man den Himmel Christi nicht. Was fühlst du also? Na, was fühlte diese Frau? Sie berührte einen Zipfel von Jesus' Mantel und fühlte von seinem Körper nichts. Der war einfach unerreichbar. Aber dann passiert etwas. Und das kann uns heute lernen. Wir könnten sagen, wenn es um Brot und Wein geht, ich spüre nichts von Jesus. Aber eine andere Frage erweist sich als viel wichtiger. Was spürt Jesus von mir? Jesus spürte, wie die Frau, die an Blutungen litt, sein Gewand berührte. Sie spürte nicht seinen Körper, aber sein Körper spürte sie. Hast du es gelesen? Von ihm ging Kraft zur Heilung aus. Er spürte, wie diese Kraft von ihm in den Körper der kranken Frau strömte. Das ist das Geheimnis. Es kam von der anderen Seite. Schau mal, sie glaubt. Darum berührte sie sein Mantel. Und dann wurde sie gefüllt. Und sie merkte ganz schnell, was das bewirkte. Sie wurde geheilt. Schau dir den ausgestreckten Arm der Frau an. Schau mal, wie sie gerade noch sein Gewand rührt. Und frag dich, wie kann ich mit meinem Arm nach dem Gewand von Brot und Wein ausreichen? Das ist die wichtigste Frage. Und Brot und Wein sind Zeichen. Persönliche Zeichen. Gewänder von Meister. Und mit wie viel Glauben, Demut und Erwartung, mit wie viel Hoffnung und Gebet berühre ich diese Kleider? Ja, wie bin ich eigentlich heute Morgen zu diesem Abendmahlsgottesdienst gekommen? Wie viel ist dem in meinem Herzen vorausgegangen? Denn, das weißt du doch, hoffe ich, die Vorbereitung beginnt nicht erst, wenn ich hier bin. Oder? Wie ist mein Arm ausgestreckt? Wie bei den Hunderten von Menschen, die Kleider Jesu berührten, ohne dass was passierte? Oder ist es anders? Ist es, die bij de hilfverzoekende vrouw, die haar ganzes leven Jezus anvertrouwd had, van dem ze wist, es reicht vielleicht schon zijn gewand zu berühren. Dein Heiland spürt den Unterschied in deiner Berührung von Brot und Wein. Geht von ihm eine Kraft aus, wenn du die Quaste seines Gewandes berührst? Weil du im Glauben und mit ehrfürchtigem Gebet zu ihm kommst, den du nicht sehen kannst, aber zutiefst liebst. Dein Meister füllt dich, bevor du ihn füllst. Und wenn er spürt, wie du ihn im Gewand von Brot und Wein berühren willst, fließen Ströme von Kraft und Ausdauer in dein Leben. Du wirst es spüren, diese Ströme des Heiligen Geistes. Er findet dich. Damit fängt alles an. Er findet dich. Du spürst ihn. Und das Geheimnis erschließt sich dir. Der Herr ist nah. Und wenn ein Mensch das fühlen darf, bleibt nur eine Reaktion. Das sage ich auch mal ganz ehrlich. Herr, geh weg von mir. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich darf dir nicht einmal anfragen. Aber genau dann, liebe Bruder und Schwester, genau dann wird sich trotz alledem das erfüllen, was der Heiland verspricht. Was ist das? Ich stehe vor der Tür. Ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden zusammen essen. Ich mit ihm und er mit mir. Gemeinsam werden wir essen. Das will ich, genau. Oh, und dann singe ich voller Ehrfurcht und Staunen. Er ist mein Altar. Ich bin sein Heiligtum. Ich bin sein Gast. Er ist meine Speise. Durch Buße gehöre ich ihm. Durch Gnade ist er mein. Von ihm bin ich gekauft. Durch Blut ist er mein. Ich bin der Weinstock. Er stützt mich wie eine Ulme. So bin ich von meinem Geliebten und so ist er mein. Er macht mich reich. Alle meine Gelübde sind für ihn. Lieder widme ich ihm. Länger der Tage schenkt er mir. Er tröstet meine Stirn mit Reben seiner Kunst. Ich reiche eine Lobeskrone zu seinen Schläfen. Und er nimmt sie an. Ein ewiges Zeichen. Du bist mein Geliebter. Du bist mein.